Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Kurzwellensender Die Stimme von Türkiye im Studio in Ankara. Begrüßen Sie
Ufuk Geçim
und Kemal Çelik. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Turksat 3a, Turksat 4a und Galaxy 19, unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 Kilohertz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 Kilohertz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten unser Briefkasten und geoökonomische Perspektive. Nachrichten.
Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die israelische Regierung für den andauernden Krieg gegen den Iran verantwortlich gemacht. Er sagte, dieser habe die Region in ein Konfliktgebiet verwandelt und der Menschheit eine wirtschaftliche Last aufgebürdet. In einer Rede vor Abgeordneten in Ankara betonte Präsident Erdogan, die israelische Regierung trägt die Hauptverantwortung für diesen völkerrechtswidrigen Krieg. Er fügte hinzu, man darf nicht vergessen, dass jeder Tropfen Blut, der in diesem Krieg vergossen wird, das politische Überleben des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu verlängert.
Außenminister Hakan Fidan hat in mehreren Telefonaten mit seinen Amtskollegen aus Jordanien, Japan, Katar und Ägypten die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten erörtert. Das teilten Quellen aus dem türkischen Außenministerium am Mittwoch mit. Im Gespräch mit Jordaniens Außenminister Ayman Safadi ging es demnach um die aktuelle Lage in der Region, darunter die Palästina-Frage sowie diplomatische Bemühungen zur Beendigung des Krieges. Mit Japans Außenminister Toshimitsu Motegi sprach Fidan über politische und wirtschaftliche Themen sowie über den Irankrieg und dessen globale Auswirkungen. Auch mit Katars Premier und Außenminister Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani stand die Lage in den Golfstaaten sowie der Verlauf des Irankriegs im Fokus. In einem weiteren Telefonat mit dem ägyptischen Außenminister Badr Abdelati wurden der Krieg in der Region und die Palästina-Frage thematisiert.
In einer Rede an die Nation hat US-Präsident Donald Trump sich an die US-Bevölkerung gewandt und den Einsatz in Iran verteidigt. Zugleich betonte er, dass man die militärischen Ziele nahezu erreicht habe. Die USA stünden kurz vor der Vollendung ihrer Ziele, so Trump. In den vergangenen Wochen hätten die US-Streitkräfte schnelle, entschlossene und überwältigende Siege auf dem Schlachtfeld errungen. Die iranische Marine und Luftwaffe seien zerstört und die Raketen des Landes so gut wie aufgebraucht oder unbrauchbar. Iran werde innerhalb der nächsten 2 bis 3 Wochen hart getroffen werden, so Trump. Wir werden sie in die Steinzeit zurückversetzen, wo sie hingehören. In der Zwischenzeit gingen die Gespräche weiter. Falls es nicht zu einer Einigung kommen sollte, würden die USA iranische Kraftwerke hart angreifen. Damit bekräftigte Trump eine bereits zuvor geäußerte Drohung. Erneut begründete der US-Präsident den Einsatz mit dem iranischen Atomprogramm. Er werde nie erlauben, dass der Iran in den Besitz von Atomwaffen gelange. Länder, die Öl über die Straße von Hormuz beziehen, forderte Trump erneut auf, Mut zu zeigen und die wichtige Meerenge zu sichern. Nehmt sie euch einfach, schützt sie, nutzt sie für euch selbst, sagte er.
Die Sirenen heulten in vielen Städten im Zentrum Israels, insbesondere in Tel Aviv, nachdem der Iran auf die anhaltenden gemeinsamen Angriffe der USA und Israels mit Gegenangriffen reagiert hatte. Explosionen waren zu hören. Die israelische Armee erklärte, dass aus dem Iran abgefeuerte Raketen identifiziert worden seien und die Luftabwehrsysteme versuchten, diese abzufangen. Während seiner Vergeltungsaktion zielte der Iran auf das zentrale Gebiet Israels. Eine sich in mehrere Sprengköpfe aufteilende Rakete wurde dabei am Himmel gefilmt. In der Hauptstadt Tel Aviv waren nach dem Ertönen der Sirenen Explosionen zu hören. Der israelische Rettungsdienst Magen David Adom teilte mit, dass Einsatzkräfte in verschiedenen Gebieten entsandt wurden, in denen Einschläge von Raketen oder Raketenteilen gemeldet worden waren. Bisher gäbe es noch keine Berichte über Verletzte oder Todesopfer. Die israelische Armee gab bekannt, dass Such- und Rettungsteams ihre Arbeit in verschiedenen Regionen aufgenommen haben. Der israelische Fernsehsender Kanal 12 berichtete, dass der Iran mehrere Raketen, darunter auch solche mit mehreren Sprengköpfen, in Richtung des Zentrums Israels, insbesondere auf Tel Aviv, abgefeuert habe. Einschläge seien in Bnei Brak und Tel Aviv gemeldet worden. Dem Bericht zufolge habe gleichzeitig mit der iranischen Vergeltungsaktion auch die im Libanon ansässige Organisation Hisbollah Raketen abgefeuert, weshalb in einigen nördlichen Regionen Israels ebenfalls Sirenen zu hören gewesen seien.
Von der Stimme Türkiyes hören Sie weitere Nachrichten. Die Vereinten Nationen untersuchen die tödlichen Angriffe, bei denen 3 Blauhelmsoldaten im Südlibanon getötet wurden. UN-Sprecher Stefane Dujarric nannte die Vorfälle inakzeptabel und erklärte, sie erforderten die vollständige Aufklärung der Verantwortlichen. Unsere Untersuchungen laufen und trotz der schwierigen Lage vor Ort hoffen wir, Sie so bald wie möglich über die Ergebnisse informieren zu können, fügte er hinzu. UN-Generalsekretär Antonio Guterres drängte darauf, dass die Untersuchung so schnell und so sicher wie möglich fortgesetzt werde.
Berichte über die laufenden Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran haben die Spannungen in der Region verschärft. Nach Angaben des israelischen Staatssenders Kan, der sich auf einen nicht namentlich genannten israelischen Beamten beruft, sollen die Gespräche zwischen Washington und Teheran nicht positiv verlaufen. Dem Bericht zufolge handeln die USA und Israel in enger Abstimmung hinsichtlich möglicher harter Maßnahmen, die in den kommenden Tagen ergriffen werden könnten. Innerhalb der iranischen Führung gäbe es demnach Meinungsverschiedenheiten über die Reaktion auf das Angebot der USA. Während einige hochrangige Vertreter für eine positive Antwort plädierten, sprechen sich andere für die Fortsetzung des bisherigen Kurses des Widerstands aus. Zugleich heißt es in dem Bericht, dass Israel besorgt sei, Donald Trump könnte in einer erwarteten Rede ankündigen, sich mit den erzielten Erfolgen zufrieden zu geben und die Angriffe zu beenden. Dies könnte er demnach damit begründen, dass die Führungsspitze im Iran ausgetauscht worden sei.
Frankreich hat die Drohungen von Präsident Donald Trump, die USA aus der NATO zurückzuziehen, entschieden zurückgewiesen und betonte, das Bündnis sei um die Sicherheit der euroatlantischen Region besorgt und nicht für Operationen in der Straße von Hormuz konzipiert. Trump erklärte, er erwäge einen Austritt durchaus, nachdem sich die Verbündeten gegen den von Israel und den USA geführten Krieg gegen den Iran ausgesprochen hatten. Präsident Emmanuel Macron beharrte darauf, dass jede maritime Aktion ein UN-Rahmenwerk und die Zustimmung des Irans erfordere und warnte, dass die Umgehung des Völkerrechts die globale Stabilität gefährde.
Vor der Küste der indonesischen Insel Sulawesi ist es zu einem schweren Erdbeben gekommen. Die Behörden lösten für die Inseln rund um die Molukkensee daraufhin eine Tsunami-Warnung aus, die wenig später aber wieder aufgehoben wurde. Das Beben hatte nach Angaben der US-Erdbebenwarte eine Stärke von 7,4 und ereignete sich in einer relativ geringen Tiefe von 35 Kilometern. Das Epizentrum lag demnach zwischen dem Norden Sulawesis und den Nordmolukken, rund 127 Kilometer westnordwestlich der Stadt Ternate. Angaben des US-Tsunami-Warnsystems bestand zunächst die Möglichkeit von Flutwellen im Umkreis von bis zu 1000 Kilometern. Für Teile der indonesischen Küste wurden Wellen von 30 Zentimetern bis zu einem Meter über dem normalen Pegel prognostiziert. Auch Küsten in den Philippinen und Malaysia könnten betroffen sein, hieß es.
19 Migranten sind am Mittwoch auf See ertrunken, als ein kleines Boot mit über 80 Menschen an Bord vor der italienischen Insel Lampedusa in Seenot geriet. Die italienische Küstenwache lokalisierte das Schiff etwa 157 Kilometer vor der Küste und barg neben den 19 Leichen 5 Überlebende in kritischem Zustand. Weitere 58 Personen wurden von dem Boot gerettet, das Tage zuvor Libyen verlassen hatte. Während die Rettungskräfte die Erkrankten umgehend in Krankenhäuser brachten, wird die genaue Todesursache noch untersucht.
In der Nacht zum 2. April brechen erstmals seit mehr als 50 Jahren wieder 4 Astronauten zum Mond auf. Mit an Bord der NASA-Mission ist weit mehr deutsche und europäische Technologie als die meisten ahnen. 54 Jahre ist es her, dass Menschen zuletzt den Mond besucht haben. Nun ist es soweit. In der Nacht zum 2. April 2026 hat die NASA von Kennedy Space Center in Florida ihre SLS-Rakete mit dem Orion-Raumschiff erfolgreich gestartet. An Bord ist eine vierköpfige Crew mit dem Auftrag, den Mond zu umrunden und nach 10 Tagen zur Erde zurückzukehren, wenn alles nach Plan läuft. Der Start war zuvor mehrfach verschoben worden, im Februar und März wegen technischer Probleme. Um 0.35 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit öffnete sich das Startfenster und diesmal klappte der Abflug.
Meine Damen und Herren, von der Stimme Türkis hörten Sie Nachrichten. Unser Briefkasten. Liebe Freunde der Stimme von Türkei im Nah und Fern, mit einem herzlichen Merhaba und Hallo heiße ich Sie alle willkommen zur Briefkastensendung. Am Mikrofon begrüßt Sie Ufuk Geçim. Liebe Freunde, ich hoffe, Ihnen allen geht es gut und auch der Empfang ist störungsfrei. Das Wetter in Ankara, der schöne Frühling ist da, endlich, es wird wärmer und angenehmer. Heute ist es 11 Grad Celsius warm am Tag und 4 Grad in der Nacht. Die Tageshöchsttemperaturen liegen in der Woche zwischen 15 und 9 Grad Celsius. Nachts liegen die Temperaturen bei 4 und 2 Grad Celsius. Hoffentlich haben Sie schönes Frühlingswetter mit viel Sonnenschein und angenehmen Temperaturen, liebe Freunde. Liebe Hörerfamilie der Stimme Türkis, seit dem 29. März sind neue Frequenzen und Sendezeiten der deutschen Redaktion gültig. Unsere Mittagssendung empfangen Sie von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr Weltzeit im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz. Unsere Abendsendung empfangen Sie von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr Weltzeit im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. Ich wiederhole, die Mittagssendung kommt von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr Weltzeit im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz, die Abendsendung von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr Weltzeit im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. Meine lieben Freunde, in der vergangenen Woche haben wir den Geburtstag von meinem Neffen Onur gefeiert. Jeder von uns hat entweder ein Foto von ihm oder mit ihm mitgebracht und die Geschichte dazu erzählt. Was hat die Ufuk erzählt? Ich habe erzählt, wie er mit meiner Mutter, also seiner Großmutter, Schach spielte. Die beiden hatten so einen großen Spaß. Liebe Hörerfamilie der Stimme Türkis, unseren Briefkasten öffnen wir heute in Heldburg gemeinsam mit unserem lieben Freund Dr. Daniel Winkelmann und der lieben Frau Edda. Wir trinken unseren Tee oder Kaffee mit den beiden Lieben und mal sehen, ob die liebe Frau Edda auch einen leckeren Kuchen für uns hat. Der liebe Daniel schreibt uns: Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Dr. Ufuk Geçim, merhaba. Hallo Ufuk. Vielen lieben Dank für die Grüße und fürs Vorlesen natürlich auch. Edda hatte sich sehr gefreut, auch im Radio gegrüßt worden zu sein. Liebe Grüße also auch von ihr an dich. Der Empfang hat sich inzwischen gebessert. Wir sind ja auch nur noch ein paar Wochen vor der Tag- und Nachtgleiche entfernt. So, dann will ich mal die angelaufenen Fragen beantworten. Also, Kasachisch verstehe ich nicht, aber ich höre gelegentlich mal rein, um einen Eindruck zu bekommen, wie nah es am Türkischen liegt. Es gibt in unserem Haushalt einen Türkisch-Anfängersprachkurs, den hatte sich Edda bestellt, da eine ihrer Enkelinnen, also eine meiner Nichten, eine Zeit lang mit einem türkischstämmigen Freund zusammen war. Das daraus entstandene Urenkelinchen heißt Samira. Naja, nun sind die jungen Frauen von heute aber nicht mehr so bindungsorientiert und so gibt es bereits einen neuen Partner und weitere Halbgeschwisterchen für Samira. Aber aus dieser Zeit, in der sich eine deutsch-türkische Verwandtschaft anbahnte, stammt dieser Sprachkurs und unser Interesse. Zum Thema Schiffs- oder Flugangst kann ich noch eine Geschichte weitergeben, die mich aber auch schon aus mindestens dritter Hand erreicht hat. Die bezieht sich auf das Forschungsschiff Meteor, auf dem ich auch schon zweimal beruflich unterwegs war. Die Meteor wurde so konzipiert, dass sie sich ins recht flache Wasser von Flussmündungen wagen kann. Da man aber auf viele Decks und hohe Aufbauten wie Krane nicht verzichten wollte, geriet das Schiff etwas zu kopflastig. Ein Schmunzeler dafür ein Wissenschaftsschiff. Bei seiner ersten oder einer der ersten Ausfahrten in den Nordatlantik kamen Schiff und Besatzung so sehr in schlechtes Wetter, dass das Schiff wohl knapp dem Kentern entkam. Der Anekdote zufolge bekam einer der Wissenschaftler über Nacht graues Haar und fuhr nie wieder zur See. Danach wurden Eisenbahnschienen in den Rumpf gelegt, um den Schwerpunkt der Meteore zu senken. Auf meiner ersten Tour mit diesem Schiff war sie aber noch sehr anfällig für das gefürchtete Rollen. Das war auch rückblickend meine unangenehmste Tour, da ich mir an einem dieser rauen Tage auf dem Schelf vor Argentinien 2009 fast die Seele aus dem Leib habe. Bei meiner letzten Tour mit der Meteor 2011-12 war bereits der hintere Lastenkran entfernt worden, so dass sie anmutig und deutlich besser durch das Mittelmeer glitt. Und zu den Bildern vom Wannsee, ich bin der, der geknipst hat, also hinter der Kamera. Nur auf einem der Wannenbilder bin ich drauf. Das Streifenhörnchen mit Brille, Hut und Funkgerät auf dem kleinen Boot, das gerade die Seismik fährt. Das Bild hat ausnahmsweise unser Hannoveraner Kollege gemacht und so bin ich auch mal drauf. Nun habe ich aber auch ein paar Fragen. Ich habe in einem Buch über die früheren Kelten in unserem Raum gelesen, dass der Stamm der Volker ansässig im Rhein-Main-Gebiet bis nach Thüringen einen Teil seiner Leute in Richtung Byzanz geschickt hatte. Diese haben sich wohl erst als Söldner und später als Siedler unter dem Namen Galater bis nach Anatolien bewegt. Die Stadt Ankara soll wohl von diesen Galatern als Ankyra gegründet worden sein. Da du sicherlich besser Bescheid weißt, würde mich mehr dazu interessieren. Immerhin verbindet das unsere Gegend hier mit der euren in von mir ungeahnter Weise. Beste Grüße aus Südthüringen, Daniel. Lieber Dr. Daniel Winkelmann, vielen Dank für die 11 Empfangsberichte an die spanische Redaktion, 26 an die englische und 28 an die deutsche Redaktion. Lieber Daniel, du hast also eine Nichte, die halb türkisch, halb deutsch ist. Hoffentlich ist der türkische Vater auch da für seine kleine Tochter. Eine Ehe kann ja scheitern, eine Beziehung kann scheitern. Man kann mit der Zeit die Mutter oder den Vater des eigenen Kindes nicht mehr lieben oder sogar hassen, aber das Kind darf nicht darunter leiden. Es muss sich sicher fühlen, sowohl bei der Mutter als auch beim Vater. Zu den Bildern Wannsee. Ich habe mir natürlich dieses Foto angeschaut, auf dem du zu sehen bist. Aber auch wenn ich mir das Foto 100-mal anschaue, ich könnte dich auf der Straße nicht wiedererkennen, denn der Hut, die Brille und Schnurrbart und Bart machen das unmöglich. Daher musste ich lachen. Und zu deiner Frage habe ich natürlich im Internet viele Informationen gefunden, die ich ein wenig zusammengebastelt habe. Ein paar Sätze von hier, ein paar Sätze von dort und so weiter. Ich hoffe, die Antwort auf deine Frage nach den Galatern gefällt dir. Die Europäer Anatoliens, das sind die Galater. Es stellte sich heraus, dass die Galater, die als Vorfahren der Engländer, Iren und Schotten gelten, von Anatolien auf die britischen Inseln ausgewandert sind. Innerhalb des ersten Jahrtausends Europas wurden die Kelten, also die Galater, die Teil der europäischen Kultur geworden waren, ab etwa 300 vor Christus zu einem der Völker Anatoliens. Die Region in Zentralanatolien, in der die Galater lebten, wurde Galatien oder Galatien genannt und lange Zeit so akzeptiert. Es wird gesagt, dass die galatische Sprache bis ins 7. Jahrhundert nach Christus gesprochen wurde. Eine farbenfrohe, vielfältige Kultur, ein kriegerisches Volk, man könnte sie Legionäre nennen. Hinter den Galatern standen zudem Familien von etwa 20.000 Personen, sogar ihre Frauen kämpften in Kriegen. Später drangen etwa 20.000 Kelten in den 280er Jahren vor Christus über Gallipoli nach Anatolien ein und ließen sich im phrygischen Kulturraum nieder. Ein Teil von ihnen blieb offenbar in Gallipoli. Der Name Gallipoli bedeutet Gallupoli, Stadt der Kelten. In ihrer neuen Heimat, die Eskişehir, Kütahya, Bilecik sowie teilweise Isparta und Afyon umfasste, gründeten sie keinen organisierten Staat, sondern setzten ihr nomadisches Leben fort. Ganz im Sinne der griechischen Quellen führten sie Angriffe und Plünderungen gegen umliegende Völker durch. Ihre Wirtschaft beruhte nahezu vollständig auf Eroberungen. So drangen sie tief ins Innere Anatoliens vor und verbreiteten sich über Ankara, Çorum, Kırıkkale, Yozgat, Sivas und ganz Kappadokien. Viele Städte wurden tributpflichtig gemacht. Historische Quellen beschreiben die physischen Merkmale der Kelten wie folgt. Großgewachsen, mit breiten Nasen, kräftigen Schnurrbärten, dichten Augenbrauen, sommersprossigen Wangen und rötlichen Haaren, Bärten und Schnurrbärten. Der römische Historiker Diodorus Siculus beschreibt sie in seinem Werk Bibliotheca Historica so. Sie haben eine unnatürliche Blondheit. Ihr dickes Haar wird nach hinten gekämmt und mit Kalk gebleicht. Ihre Kleidung ist auffällig bunt. Sie tragen reich verzierte Tuniken, weite Hosen und mit einer Nadel befestigte Umhänge. Ihre Helme sind mit Bronze verziert und oft gehörnt. Mit Hörnern erzeugen sie durch Blasen seltsame disharmonische Klänge. Die Galater sind eine ursprünglich aus Mitteleuropa stammende Gemeinschaft, die nach Aufenthalten auf dem Balkan und in Westanatolien, schließlich in Zentralanatolien, besonders um Ankara, Çorum und Yozgat siedelte. Einige Forscher meinen, ein anatolischer König habe zur Verstärkung seiner Armee Söldner angeworben und die Kelten seien aus diesem Grund nach Anatolien gekommen. Um 600 vor Christus standen Frankreich, Britannien, Norditalien, Belgien, Süddeutschland, Tschechien und Teile Spaniens unter keltischer Herrschaft. Die Griechen nannten sie Keltai oder Keltoi, die Römer Galli. Die Ankunft der Galater in Anatolien ist bedeutend. Sie ließen sich zunächst im Gebiet von Galata in Istanbul nieder und erhielten das Recht, die Meerengen zu passieren. So begann ihr anatolisches Abenteuer. Im ersten Jahrhundert vor Christus gerieten sie jedoch unter römische Herrschaft und wurden assimiliert. Ihre Kultur ging im römischen Einfluss auf und verlor ihre eigenständige Identität. Die Region Sivrihisar galt damals fast als eine Art Vatikan der Epoche. Vor etwa 20 Jahren wurden unter der Leitung des Archäologen Levent Egemen Vardar im Rahmen von Oberflächenuntersuchungen fast 200 befestigte Siedlungen dokumentiert. Diese waren keineswegs zufällig angelegt, sondern miteinander verbunden und ein Teil eines Verteidigungs- und Kommunikationssystems. Die Galater sind kein Volk, das einfach von der Bildfläche verschwand. Ihre Nachfahren leben bis heute weiter. Ein großer Teil der Iren und Schotten geht auf die gleichen keltischen Wurzeln zurück. Auch die aus den Asterix-Comics bekannten Gallier, die Widersacher Caesars, gehören zu diesem Stamm. In der Römerzeit wurden alle Franzosen als Gallier bezeichnet, obwohl sie nie die Mehrheit der Bevölkerung bildeten. Noch heute heißt Frankreich im Griechischen Gallia. Die wichtigsten Zweige der indogermanischen Sprachfamilie in Europa sind germanische, romanische, slawische und keltische Sprachen. Heute werden keltische Sprachen nur noch in Teilen Irlands, Großbritanniens, Schottlands, Frankreichs und Belgiens gesprochen. Der Name Belgien leitet sich vom keltischen Belgae, Land der Freien, ab. Die Entwicklung des Namens Kelte, zunächst Kault, dann Gault, dann Galat und schließlich Kelt. Einer Legende nach bedeutet Kelt Nachkommen einer alten Zauberin. Einer anderen zufolge nannten sie sich im 6. Jahrhundert vor Christus Kault, was die im Wald Verborgenen bedeutet. Die Römer bevorzugten Gallus, während die Vorfahren der Engländer Gal oder Galle sagten. In hellenistischer Zeit taucht in griechischen Quellen auch Gaulae auf. Ihre Region wurde Gaulateia genannt. Um 278 vor Christus gründeten die Galater Ankara. Ankira hieß dann Angora und heißt jetzt Ankara. Der Name Galata in Galatasaray geht ebenfalls auf die Kelten zurück. Ankara ist eine galatische Stadt in Zentralanatolien. Der Name stammt von Ankira, also Ankar. Dass eine Stadt ohne Meer mit einem Anker verbunden wird, lässt sich so damit erklären, dass die Galater als Erinnerung an ihre Seereise solche Symbole mitbrachten. Gleichzeitig bedeutet Ankira auch der Haltende. Anatolien beherbergte in der Antike viele Zivilisationen, deren Spuren bis heute sichtbar sind. Die Galater gelten als einer der wichtigsten Träger dieses Erbes. Die Region Galata in Istanbul, bekannt durch den Galata-Turm, war einer der ersten Orte ihrer Ansiedlung. Der Name Galatasaray stammt von einer dort gegründeten Schule zur Ausbildung von Eliteschülern und ist heute als kulturelles Symbol bekannt. Auch die Farbe Lila, die zeitweise in den Trikots von Galatasaray verwendet wurde, soll die als mutig und ehrenhaft geltenden Galata symbolisieren. Dann bedanke ich mich bei der lieben Frau Edda für den leckeren Tee und Kaffee und Kuchen. Vielleicht verrät sie uns auch, welchen Kuchen sie für uns gebacken hat. Dankeschön. Lieber Daniel, ich wünsche dir alles Gute. Viel Spaß mit der Stimme Türkiye. Liebe Grüße an Frau Edda und Samira und ihre Mutter und nach Heldburg und bleibt alle gesund, ihr Lieben. Meine lieben Freunde, unsere zweite Station ist heute Herbolzheim. Hier wartet unser lieber Freund Helmut Matt mit einer schönen Überraschung auf uns und seinen Empfangsberichten. Zunächst die Kurzdaten zum Empfang. Datum 11., 15., 21. und 22. Februar und 5. März, 18.30 Uhr UTC, Simpo 55544, sehr guter Empfang ist seine Bemerkung. Mein Empfänger war ein NRD 545 DSP. Ich benutze eine Wellbrook ALA 1530 LN Magnetic Loop Aktivantenne, die drehbar auf dem Dach unseres Hauses montiert ist. Liebes TRT, liebe UFUG, schreibt er, nach einer kurzen Pause bin ich wieder da. Eure Sendungen waren wieder sehr hörenswert und ich hoffe, dass TRT Deutsch auch in der neuen Sendeperiode wieder mit guter Frequenzwahl mit von der Partie sein wird. Besonders nett fand ich Thomas Beckers Bemerkungen zu meinem Buch über Usbekistan, von dem es mittlerweile nur noch ganz wenige Exemplare gibt. Es wäre sehr nett von dir, liebe UFUG, wenn du den Thomas Becker von mir ganz herzlich grüßen würdest. Ich werde ihm zudem auch bald wieder persönlich schreiben. Gesundheitlich geht es mir relativ gut, allerdings gibt es im April noch eine weitere OP am Herzen. Wenn die gelingt und ich danach noch lebe, dann brauche ich keine blutverdünnenden Medikamente mehr zu nehmen. Das zumindest wurde mir im Herzzentrum versprochen. Auch heute schenke ich dir, liebe UFUG, und denen, die meine Texte mögen, ein weiteres Gedicht. Es geht auch diesmal um das derzeit wichtigste Thema, Frieden. Und es beschreibt den Weg unseres Denkens vom Herbst und der Vergänglichkeit der Gedanken hin über den Frost des Winters und tiefer geistiger Kälte, hin zum Erwachen in einer neuen Zeit des Friedens. Noch ist das alles ein frommer Wunsch und ein schöner Traum, doch ich denke, solange es Menschen gibt, gibt es Hoffnung. Frieden. Der Wein reift in den Fässern, Kastanien in den Wegen, Tau auf Blumen und Gräsern, Zeit voll Nebel und Regen. Herbst, der Abschied vom Leben, ohne Blätter die Bäume, Nacht dem Winter entgegen, leise welkende Träume. Im Grau die blutigen Tage, ein dürres Blatt, nur die Zeit, der Tod die ewige Plage, die Menschheit zum Frieden bereit. Bald ist der Winter vorbei, in Liebe erwacht neues Licht, ihre Kraft macht die Welt frei, die Schale des Hasses zerbricht. Euer Hörer aus dem Breisgau, Helmut Matt. Lieber Helmut Matt, vielen Dank für deine ausführlichen Empfangsberichte, die wir mit unserer Februar- und März-QSL-Karte bestätigen. Lieber Helmut, es freut mich sehr, dass es dir jetzt besser geht. Ich hoffe, dass die Operation im April unkompliziert verläuft und es dir danach viel, viel besser geht. Ist es ein Routineeingriff oder etwas Ernstes, lieber Helmut? Lieber Helmut, ich finde diese Kommunikation, diese Verbindung, diesen Meinungsaustausch in der Hörerfamilie über die Kurzwelle super. Thomas Becker und andere Freunde könnten dich ja niemals kennenlernen, wenn es die Kurzwelle nicht gibt und auch keine Ahnung von deinen wunderschönen Werken haben oder von deinen Büchern und Gedichten und Interviews mit dir im Radio. Und ich hätte dich ja auch nicht kennengelernt und du mich natürlich auch nicht, wenn es die schöne Kurzwelle nicht gegeben hätte, oder? Die Kurzwelle hat uns zusammengebracht. Lieber Helmut, dein Gedicht ist wieder sehr, sehr schön. Bald ist der Winter vorbei. In Liebe erwacht neues Licht. Ihre Kraft macht die Welt frei. Die Schale des Hasses zerbricht. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass die Schale des Hasses überall auf der Welt zerbricht und mit dem Frühling die Liebe in unseren Herzen erwacht. Die strahlenden Augen eines Kindes sollen Liebe, Freude, Glück, Sicherheit, Vertrauen, Geborgenheit widerspiegeln. Wenn ein Kind weint, weint die ganze Welt. Wenn ein Kind lacht, lacht die ganze Welt. So muss es sein. Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße nach Herbolzheim und bleib gesund, lieber Helmut Matt. Liebe Freunde der deutschen Redaktion, jetzt sind wir in Graal-Müritz und wollen unseren Freund Winfried Schmidt besuchen. Unser lieber Freund schreibt uns: Nahava, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Dr. Ufugetschim, besten Dank für Ihre wertschätzenden Bemerkungen am 29. Januar im Briefkasten, auch unter anderem Erläuterungen, dass die Republik Türkei sich mit Leitlinie Frieden in der Heimat, Frieden in der Welt nicht am Zweiten Weltkrieg beteiligt hat, obwohl Churchill das wollte, waren gut verständlich. Die deutschsprachigen Sendungen von Radio Slowakei International sind nun ab 15. Februar nach 3 Monaten Unterbrechung wieder mit Kurzwellenradio zu hören. Jetzt auf 6140 kHz über einen belgischen Sender ab 14.30 UTC, Sommerzeit ab 13.30 UTC. Danke allen, die das ermöglicht haben und OM Bernd Seiser für Informationen. Danke auch für Geburtstagsgrüße am 26. Februar Mitglied Niemand gleicht dir. Die Wiederholung am 1. März 12.30 Uhr UTC-Sendung war ungestört gut verständlich. Es war der Geburtstag meiner 2019 verstorbenen lieben Mutter. Allen gute Segenswünsche anlässlich Zuckerfest oder Osterfest, auch allen, die in Rostock am 4. April zur Friedensdemo ab Matrosendenkmal zusammenkommen, Beginn 10 Uhr mit freundlichen Grüßen, Winfried Schmidt. Lieber Winfried Schmidt, es freut mich, dass Sie uns weiterhin ungestört empfangen können. Atatürk war bis zur Gründung der Türkischen Republik ein Soldat. Er kämpfte an verschiedenen Fronten, sowohl innerhalb der Grenzen des damaligen Osmanischen Reiches als auch außerhalb. Doch sobald er die Türkische Republik gründete, legte er die Uniform ab und auch die Gedanken und Gefühle eines Soldaten. Für ihn war danach nur der Frieden innerhalb und außerhalb der Grenzen von Türkei wichtig. Friede in der Heimat, Friede in der Welt. Er handelte nur noch nach dieser Devise. Er wusste, dass Kriege zu Verlusten führen, Menschen unter den Folgen der Kriege leiden. Schade, dass er so früh verstorben ist. Sicher hatte er noch vieles für uns leisten können. Auch seine Nachfolger waren gegen Kriege. Dies gilt auch für die gegenwärtige Führung. Türkei setzt sich weiterhin für den Frieden ein. Lieber Winfried Schmidt, auch meine Mutter ist 2019 verstorben. Ich vermisse sie sehr. Sie war eine liebevolle Mutter, ein liebevoller Mensch. Für meine Mutter waren gute Beziehungen zwischen den Menschen sehr wichtig. Ich hoffe, Ihre liebe Mutter und meine liebe Mutter ruhen in Frieden und fühlen, dass wir sie vermissen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße nach Graal-Müritz und bleiben Sie gesund, lieber Winfried Schmidt. Liebe Freunde der deutschen Redaktion, jetzt wollen wir unseren lieben Freund Nuri Streichert in Hildesheim besuchen. Der liebe Nuri Streichert schreibt uns: Hallo liebe Ufuk, leider konntest du Zander nicht sehen. Ich hatte die Karte angehängt, aber irgendwie wurde die Karte nicht mitversendet. Das Problem hatte ich auch bei der Übertragung der Sendung vom vergangenen Samstag. Die kam beim Sender nur zur Hälfte an. Es wurden nur etwa 17 Minuten ausgestrahlt. Die Sendung, eine Tributshow für den verstorbenen Nils Sedaka, werde ich in Kürze wiederholen. Wir waren allerdings 2 Tage auf Fehlersuche und sind dann über das Problem erst am Montag gestolpert. Heute kontrolliere ich mit, dass die Karte mitversandt wird, ansonsten bringe ich dir die Karte zu Fuß. Jace ist immer noch im Hospital, man hat keine Ahnung, was er hat. Ich verstehe das Ganze nicht. Je länger es dauert, desto mehr Sorgen mache ich mir. Er hat am Samstag Geburtstag. Da am Samstag auch wieder die Harry Norman Show ist, habe ich eine Sendung produziert, wo ich ihm gratuliere. In der Show sind zum Beispiel Stevie Wonder mit Happy Birthday, Don McLean mit dem Birthday Song und Sir Cliff Richard mit Congratulations zu hören. Dazu gibt es eine entsprechende Geburtstags-AQSL mit der Fuchsfamilie, also dem Fuchs, seinem Lebensgefährten, den Fuchskindern in einem Feld mit gedecktem Tisch und Geburtstagstorte. Leo und Norbert fahren übernächste Woche für einige Tage weg. Hoffe, die beiden reden dann vernünftig miteinander. Ich halte die Entscheidung, Leo ins Internat zu geben, immer noch für falsch. Aber als Onkel bin ich außenstehend. Und da das Ganze diktatorisch von seinem Großvater entschieden wurde, kann ich dagegen auch nichts sagen. Ich schicke dir die Karte mit Zander noch einmal und ein paar meiner neuesten schrägen Ideen.
Liebe Grüße, Nuri. Lieber Nuri Streichert, jetzt habe ich die Karte mit Zander gesehen. Vielen Dank, die Karte hat mir sehr gefallen. Aber es wäre auch toll gewesen, wenn du die Karte zu Fuß gebracht hättest, oder? Schade, dass deine Sendung nicht in voller Länge ausgestrahlt wurde, wegen einer technischen Panne. Neil Sedaka kenne ich natürlich auch. Seine Songs Oh Carol oder One Way Ticket to the Blues waren ja große Erfolge. Und dann noch ein Brief mit erfreulichen Nachrichten von Nuri. Hallo, liebe Ufuchs, zunächst einmal die gute Nachricht, Jace ist aus dem Krankenhaus. Er muss sich jetzt aber regelmäßig beim Arzt und in der Klinik untersuchen lassen. Er ist aber auch nach wie vor meine größte Inspiration. Durch ihn kam ich in den letzten Tagen auf eine Reihe neuer AQSLs, die ich dir gerne zeigen möchte. Leo war am Samstag wieder zu Hause. Ich arbeite ja jetzt mit einem Mikrofon, das viel kleiner ist, aber einen guten Klang hat. Er hat mein altes, großes Mikrofon an seinem Laptop angeschlossen und übt kräftig. Er hat eine Minishow aufgenommen, die er Leos Funkshow getauft hat. Ich sollte sie mir anhören. Es ist noch Luft nach oben, aber ein sehr guter Anfang. Zum Üben musste ich ihm als Interviewpartner zur Verfügung stehen. Das habe ich dann gemacht. Hinterher gesagt, Interview mal Norbert. Da meinte er, er wollte einen Profi. Seinem Vater hat er eh nicht viel zu sagen. Ich erkenne in diesen Sprüchen immer mehr Bianca wieder. Leo hat zu seiner Show eine Karte ohne meine Hilfe gestaltet. Sie sieht sehr gut aus, aber ich glaube, dass er sie nicht verwenden kann, weil das Grundmotiv sieht mir aus wie eine existierende Karte, die gegen das Urheberrecht verstoßen würde. Ich sende sie dir zur Ansicht auch mal mit. Liebe Grüße, Nuri. Lieber Nuri, das ist ja eine sehr schöne Nachricht. Super, es freut mich sehr, dass es Jace jetzt besser geht und er wieder zu Hause ist. Lieber Nuri, Leo als Moderator wird vielleicht mal so erfolgreich wie du oder wie sein Vater Norbert. Ja, die EQSL-Karte hat er sehr schön gestaltet, aber da er ja noch ein Kind ist, könnte er vielleicht eine lustigere EQSL-Karte gestalten, so nicht so seriös. Was meinst du? Auf jeden Fall bist du sicherlich sehr stolz auf Leo. Mein Neffe Onur, meine Nichten Ekin und Nehir und ein Freund von ihnen haben gemeinsam ein Lied aufgezeichnet. Das Lied handelt über Umweltschutz, Tierschutz und dass wir nur eine einzige Welt haben, die wir schützen müssen. Auch diese Aktion finde ich super, dass Kinder und Jugendliche der Umwelt bewusst sind. Lieber Nuri, liebe Grüße an Leo und Jace und Norbert. Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße nach Hildesheim und bleib gesund, lieber Nuri Streichert. Liebe Freunde der deutschen Redaktion, heute wollen wir auch unseren lieben Freund Detlef Meyer in Wittmund besuchen. Unser lieber Freund schreibt uns, Merhaba Ufuk, die Feiertage nahen. Zu Dienstag, 31. März, werde ich die Rosenberg-Klinik verlassen. Im Anschluss daran habe ich 2 Tage Urlaub. Dann haben wir Karfreitag, ein stiller Tag ohne öffentliche Veranstaltungen. Es folgt Karsamstag, dann Ostersonntag und Ostermontag. Am Dienstag bin ich wieder im Job. An Ostern werde ich mittags mit dem PKW in Groningen zum Shopping eintreffen. Es ist verkaufsoffen. Der Karfreitag ist in Deutschland der höchste kirchliche Feiertag. In den Niederlanden ist es ein Werktag. Der Beamte bekommt ab 15 Uhr arbeitsfrei, um einen Gottesdienst zu besuchen. In der Groninger Martinikerk kommt das Stück Crucifixion von Steiner zur Aufführung. Grötjes Detlef. PS, zur letzten Sendung. Über eine Waffensammlung verfüge ich nicht. Die Gefahr, von einem anderen mit der eigenen Waffe erschossen zu werden, ist sehr hoch. Waffenträger neigen schon einmal zur Selbsttötung, das ist nicht unüblich. Den Sprint im 100-Meter-Lauf habe ich nicht weiter verfolgt. Lieber Detlef Meyer, inzwischen hast du sicherlich die Rosenberg-Klinik wieder verlassen und erholst dich jetzt. Einen Tag vor religiösen Festen, also Zuckerfest und Opferfest, haben Beamte auch ab Mittag arbeitsfrei in Türkei. Lieber Detlef, vielen Dank für deine Antwort auf meine Fragen zum Waffenbesitz und 100-Meter-Lauf. Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße nach Wittmund und bleib gesund, lieber Detlef Meyer. So, meine lieben Freunde, jetzt kommen Ihre Briefe in Kurzform. Franz Schanzer, Niederschrems, Österreich. Empfangsbericht Radio TRT Ankara, 26. März, 12.30 Uhr UTC, SIMPO 54544. RX Unidense R 2021, Leichtes Fading, wertes Team von Radio TRT, liebe UFUK, ich übersende heute wieder einen Empfangsbericht bei gutem Empfang. Sehr interessantes Programm. Heute ist wieder der Winter ins Land gezogen. Schneefälle und Kälte haben den Tag begleitet. Morgen soll es wieder kräftig schneien. Wir werden sehen, wie lange das Wetter noch andauert. Die Marillenblüte in der Wachau hat schon eingesetzt. Hoffentlich erleiden die Marillenbäume keinen Schaden durch die Kälte. Wir werden ja sehen. Mit freundlichen Grüßen, Franz Schanzer. Walter Grube, Bad Harzburg, 26. März, 12.30 Uhr UTC, SIMPO 5x4, Empfänger JASU FRG 8800 mit JASU FRT 7700 und Teleskopantenne. Sehr geehrte Frau Dr. Ufuk Getschem, interessiert habe ich wieder der heutigen Sendung zugehört. Im Briefkasten gefiel mir besonders der Beitrag zur ehemaligen Hedja-Eisenbahnlinie und der Einsatz Türkei beim Wiederaufbau zerstörter und fehlender Streckenabschnitte. Danke auch für die Informationen zu den Sendezeiten und Frequenzen des neuen Sommersendeplans von TRT in Deutsch. Über eine QSL-Karte würde ich mich wieder sehr freuen und bedanke mich im Voraus. Alles Gute, bleiben Sie gesund. Beste Grüße von Walter Grube. Guido Paul, Bonn. Liebe UFUK, am 24. März habe ich wieder zu eurer Sendung eingeschaltet. Neben den Nachrichten, die ich auch an anderen Tagen immer mit Interesse verfolge, hat mir diesmal das Märchen zu den Nachtigallen sehr gut gefallen. Ich habe die Sendung zum ersten Mal mit meinem Oldtimer BMW Autoradio von 1981 hören können, in wirklich guter Qualität, SIMPO 55544. Durch ein Gegengewicht am Antennenfuß war auch kein störendes Brummen mehr zu hören, das ich schon hin und wieder an anderen Tagen hatte. Ich freue mich weiterhin, eure Sendungen verfolgen zu können. Ich wünsche dir und der Redaktion alles Gute. Guido aus Bonn. Bernd Seiser, Ottenau. Unser lieber Freund hat uns zwei Empfangsberichte geschickt. Er hat unsere Mittagssendung am 5. März mit SIMPO 44343 empfangen und unsere Mittagssendung am 26. März mit SIMPO 34343. Und er schreibt uns, am 29. März war TRT auf den Sommerfrequenzen gut zu hören. Auch die Mittagssendung am 30. März war gut zu empfangen. Gabi in Zürich hat vermutlich noch nicht an TRT geschrieben, aber ihr Freund Klaus Irrgang ist bei den RTI-Hörerclubs Ottenau und Berlin sowie auch bei TRT gut bekannt und er wird ihr die Geburtstagsglückwünsche gern übermitteln. Ich freue mich, wenn euch bald Manfred Korn besucht und uns darüber beim 45. überregionalen DX-Treffen berichten wird. Herzliche Grüße und beste Wünsche aus Ottenau, Bernd. Meine lieben Freunde, ein lieber Gruß geht diese Woche an unseren lieben Freund Alfred Albrecht in Emmendingen. Unser lieber Freund hat uns zwei Empfangsberichte zu unserer Mittagssendung am 19. und 26. März geschickt. Er empfing mit einem Grundig-Satellit 2000 mit Teleskopantenne die Mittagssendung am 29. März mit SIMPO 34433 und am 26. März mit SIMPO 5x4. Noch ein lieber Gruß geht an unseren lieben Freund Siddhartha Bhattacharjee in Indien. Er hat unsere Mittagssendung zwischen dem 12. und 17. Januar und zwischen 26. und 31. Januar mit SIO 433 empfangen. Sein Empfänger ist ein X-Data 808 mit Loop-Antenne. Lieber Siddhartha Bhattacharjee, vielen Dank für die lieben Grüße zum Zuckerfest. Und noch ein lieber Gruß geht an unsere liebe Freundin Petra Kugler nach Ottenau. Sie hat uns mit einem JASU FRG 8800 mit 10 Meter Langdrahtantenne am 19. März empfangen. Ihre SIMPO-Werte zu unserer Mittagssendung sind 34343. Ja, meine lieben Freunde, ich muss mich wieder ganz schnell von Ihnen verabschieden. Wünsche allen Freunden alles, alles Gute und Gesundheit. Bis zur nächsten Briefkastensendung am nächsten Donnerstag um die gleiche Zeit und auf der gleichen Frequenz mit Ihnen allen zusammen hoffentlich. Vergessen Sie bitte nicht, die Briefkastensendung wird am Sonntag wiederholt. Die Sendung wurde von Ufuk Getschem moderiert. Ich sage Tschüss und auf Wiederhören und Hoşçakalın.
Unser Briefkasten.
Die Stimme Türkiyes. Wir senden in die Welt. geoökonomische Perspektive.
Meine Damen und Herren, geschätzte Hörerinnen und Hörer von der Stimme von Türkei rund um den Globus. Herzlich willkommen zur geoökonomischen Perspektive. Heute haben wir ein lebenswichtiges Thema auf dem Tisch. Eines, das oft hinter den Kulissen bleibt, aber alles bestimmt. Vom Preis für Ihr tägliches Brot bis hin zum Gleichgewicht der Weltpolitik. Wir sprechen über Düngemittelkrise. Doch diesmal schlägt das Herz der Krise nicht in den Fabriken. Es schlägt in einer der kritischsten Wasserstraßen der Welt, der Straße von Hormus. Daten vom 19. März zeigen, der Sturm auf den globalen Düngemittelmärkten gewinnt an Wucht. Heute analysieren wir im Lichte der Daten der Agentur Anadolu, wie die Blockade in Hormus unsere Tische erreicht und die geoökonomische Gewichte verschiebt. Verehrte Zuhörer, lassen Sie uns den Ernst der Lage mit Zahlen verdeutlichen. Die Straße von Hormus ist die Schlagader nicht nur für Öl, sondern auch für Düngemittel, das Lebenselixier der modernen Landwirtschaft. Die Spannungen dort haben die Lieferketten buchstäblich gelähmt. Die Fakten sind eindeutig. Die globale Lieferkette für Düngemittel ist um 33% eingebrochen. Das heißt, jede dritte Dünger, die weltweit unterwegs sein müsste, steckt fest oder wurde erst gar nicht verschifft. Bei Phosphatdünger verzeichnen wir ein Angebotsdefizit von 20%. Und der Preis, der ist schockierend. Ein Anstieg von bis zu 56%. Harnstoff für Landwirte essentiell. Kostete vor kurzem noch $482 pro Tonne. Heute kratzen wir an der $750 Marke. Das ist nicht nur eine Rohstoffnotiz, das ist die Vorhersage für explodierende Lebensmittelpreise in der kommenden Erntesaison. Warum Hormus? Warum ist diese Region so kritisch für unsere alle Ernährungssicherheit? Ganz einfach. Die Region ist die Speisekammer der Welt. 46% der weltweiten Harnstoffproduktion, 45% des Schwefels, 38% der Stickstoffdünger, sie kommen von hier. Iran, Irak, Kuwait, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Oman. Sie sind nicht nur Energieriesen, sie sind die Ernährer des Bodens. Und ein technisches Detail müssen wir verstehen. Dünger braucht Erdgas. Fällt die Logistik in Hormus aus, steigen die Energiepreise. Und der Dominoeffekt bei den Düngerpreisen ist unausweichlich. Energie und Landwirtschaft sind heute ein untrennbares, krisenanfälliges Geflecht. Die geoökonomische Perspektive geht weiter. Schauen wir auf die Fabriken. Katar hat eine gigantische Harnstoffanlage pausiert, die allein 14% des Weltbedarfs deckt. Ein Rädchen, das 14 von 100 Kilo Dünger produziert, steht still. Auch Asien meldet Alarm. 3 Düngemittelfabriken in Indien, 4 in Bangladesch, die Produktion ruht. Fehlende Rohstoffe, explodierende Kosten. Versetzen Sie sich in einen Landwirt. Der Boden ist gepflügt, das Saatgut bereit, aber der Dünger fehlt. Oder er ist unbezahlbar. Das bedeutet weniger Ertrag. Das bedeutet weniger Lebensmittel. Das bedeutet vor allem in ärmeren Regionen die reale Gefahr von Hunger. Verehrte Zuhörer, die Krise zeigt uns, die Weltwirtschaft hängt an seidenen Fäden. Eine Spannung am Golf betrifft den Maisbauern in Lateinamerika, den Supermarkt in Europa und die Familie in Türkei gleichermaßen. Wo liegt die Lösung? Diversifizierung ist das Schlagwort der Experten. Doch das braucht Jahre. Alternative Routen, neue Produktionszentren, das geht nicht nur über Nacht. Die Welt hofft derzeit nur auf eines, dass die diplomatischen Kanäle ausreichen, um das Feuer in der Straße von Hormus zu löschen. In der heutigen geoökonomischen Perspektive haben wir gesehen, wie die Blockade in Hormus ein Erdbeben ausgelöst hat. 56% Preisaufschlag, 33% weniger Angebot, das sind keine Statistiken. Das sind die Kosten Ihres Einkaufs in den kommenden Monaten. Hier ist der RT Stimme von Türkei. Wir bleiben für Sie am Puls der Weltwirtschaft. Zum Schluss sei erinnert, Wirtschaft ist weit mehr als Geld. Es ist die Verwaltung unserer Ressourcen und unseres Friedens. Im Namen unseres Teams wünsche ich Ihnen einen gesunden und ertragreichen Tag. Bis zur nächsten Ausgabe. Auf Wiederhören.
Geoökonomische Perspektive.
Somit geht die deutschsprachige Sendung von TRT zu Ende. Die Sendung wurde von Ufuk Geçim moderiert. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Deyar, Türkiye'nin Ses Radyosu. Gepleyer, Türkiye'nin Ses Radyosu.